Drogenhotspot Thüringen. Stoff im Wert von mehreren Millionen Euro verteilt. Ja, Thüringen, ein kleines Bundesland in Deutschland, aber schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr, wenn es um Drogen geht. Wir sprechen heute darüber, was für Riesenmengen hier unterwegs sind. Und das machen wir wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen montags gibt es ja von uns eine neue Folge. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und wie immer dabei ist auch MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
So, wir sind heute im Landgericht Erfurt unterwegs und wir haben zwei Prozesse im Gepäck. Ich würde vorschlagen, geh mal rein ins Gericht. Was hast du denn mitgebracht?
Also ich habe einmal mitgebracht 3,5 Tonnen Marihuana und in dem anderen Prozess 80 Kilo Kokain. Kokain ist irre teuer. Wirklich teuer, aber das ist so total wieder, also das wird wieder genommen, die Mengen, mit denen gehandelt wird, die nehmen zu. Und bei den 3,5 Tonnen Marihuana, ja, das soll entkriminalisiert werden, das Cannabis, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel.
Und wir wollen ein bisschen darauf gucken, wie auch die Ermittler dann der ganzen Sache auf die Spur kommen und wie das Ganze vonstatten geht und wer da auch ja im Gerichtssaal sitzt. So, da würde ich vorschlagen, wir gehen, so wie du es auch gesagt hast, mal in den Marihuana-Prozess rein. Ja. Was ist da los?
Also da sitzen 6 Männer auf der Anklagebank. Da wohnt nicht ein einziger in Thüringen. Die allermeisten wohnen in Sachsen-Anhalt. Aber es waren Thüringer Ermittler, die das aufgedeckt haben. Und deshalb wird das jetzt hier in Erfurt verhandelt. Das ist ein Prozess, da geht es um 3,5 Tonnen Marihuana. Die sind im dreistelligen Kilobereich, sind die hierher gekommen nach Mitteldeutschland, sind hier auch zwischengelagert und dann umgeschlagen worden. Sind zum Teil ganz woanders wieder hingegangen. Das ist natürlich nicht restlos aufgeklärt, aber der Weg der Drogen, die kamen nämlich aus Kanada und aus den USA, den können die Ermittler, also zumindest dann hier, relativ gut nachvollziehen, weil die Drogen sind gekommen in einem kleinen Fall mit Jeansladungen und dem Flugzeug und dann in den großen Fällen mit Kompressoren und dem Schiff.
Ja, dann in Kartons eingepackt oder in Tonnen oder in Containern? Wie?
In den Jeans waren es natürlich Päckchen, die da irgendwie mit drin versteckt waren. Und bei den Kompressoren, da waren es riesengroße Tonnen. Der Zoll hat damals noch über 300 Kilo Marihuana beschlagnahmt. Und da gab es Fotos, die waren in so großen blauen Tonnen, war das Zeugs drin. Das lässt sich ganz gut alles nachvollziehen, weil man in diesen beiden Prozessen, will ich jetzt mal sagen, so ein bisschen Einblick bekommt auch, wie das Ganze aufgeflogen ist. Hier bei diesem 3,5 Tonnen Prozess, da hat am ersten Tag keiner der Angeklagten was gesagt. Aber in diesem Prozess, da könnte es sehr, sehr interessant werden, weil da ist einer der mutmaßlichen Mithändler im Zeugenschutzprogramm. Und der wird auch aussagen, weil wenn jemand aus dem Zeugenschutz kommt, dann schauen sich die, die ihn begleiten, die Örtlichkeiten vorher schon mal an. Das ist im Prozess angesprochen worden, dass der Zeugenschutz da war und schon mal geguckt hat, wie das da aussieht und wie man da reinkommt und wie man das am besten organisiert.
In den Gerichtssaal.
In den Gerichtssaal, genau. Und also derjenige, der im Zeugenschutzprogramm ist, der kommt auch in der Anklage immer wieder mit vor. Aber der ist jetzt hier natürlich nicht mit angeklagt, weil er ja im Zeugenschutzprogramm ist. Und das ist natürlich nicht unüblich, weil in diesem Fall geht es um ein weltweites Netzwerk. So steht es zumindest in der Anklage. Und ein Teil der, also es gibt noch viel mehr Namen in der Anklage als die, die jetzt angeklagt sind. Aber Prozesse mit 30 Angeklagten, so wie man das zum Teil in Italien macht, ist hier nicht üblich. Dann wird halt aufgeteilt in Gruppen.
Das war jetzt ja der erste Prozesstag, ne? Und ging ein bisschen schleppend los. Ja. Warum?
Es waren erst gar keine Dolmetscher da und dann war ein Dolmetscher für die serbische Sprache da. Man brauchte aber eine Dolmetscherin für die albanische Sprache. Und das lag möglicherweise daran, dass einer der Angeklagten die serbische Staatsbürgerschaft hat, aber nur Albanisch spricht und Albaner ist. Bei uns ist das ja relativ klar, aber da ist es halt manchmal ein bisschen anders. Und die kam dann, die Dolmetscherin. Es gab auch eine übersetzte Anklage. Es ging um die Personalien am ersten Tag und es ging darum, dass einem der Angeklagten die Fußfesseln abgenommen werden sollten. Das hat die Verteidigung beantragt, sein Eingriff in, also ein Grundrechtseingriff. Da hat dann der Vorsitzende gesagt, naja, das hat die Haft hat gesagt, das soll dranbleiben. Und weil es jetzt aber keine konkreten Hinweise gab, auch das ist nicht unterfüttert worden, sage ich mal, wurden die dann abgemacht und es ist auch total friedlich gewesen. Ich will noch sagen, es ist ein Mammutprozess mit 6 Angeklagten und Achtung, 20 Anwälten. Der eine hat 4, die waren auch alle da, 2 waren nicht da aus Urlaubsgründen für die anderen. Also da wird die zuständige Kammer lange damit zu tun haben, denke ich.
20 Verteidiger?
Ja, ja.
Okay. Okay, also damit lange zu tun haben. Vielleicht noch ein Wort. Es hat doch wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so sagen, keiner was dazu gesagt, oder?
Nein, es hat keiner was dazu gesagt. Es klang auch nicht so, als ob die Leute was dazu sagen wollen. Doch einer will, glaube ich, aussagen. Aber die wollen auch nichts, oder es heißt ja immer, nichts zur Sache und irgendwas zur Person. Und da haben auch die meisten gesagt, ja, vielleicht zu gegebener Zeit oder so.
Dieses Dolmetscherproblem, da frage ich mich, ist es vielleicht nicht so eine Option oder wird schon benutzt, dass man einfach ein Handy nimmt?
Das ist bei Gerichten nicht zugelassen.
Nicht zugelassen?
Das ist nicht zugelassen. Da muss es einen Kontakt geben. Mhm. Es ist auch so, dass die Richter immer fragen, verstehen sie sich auch? Es war in dem Fall auch so und haben beide angeklagt, es sind 2, die betroffen sind. Die haben beide genickt, dass sie die Dolmetscherin gut verstehen. Und nee, das muss auch irgendwie,
klar.
Also das muss ein menschlicher Übersetzer sein, das darf keine KI sein oder so, nicht zulässig.
Und die muss ja auch, die Dolmetscherin, der Dolmetscher, der muss ja auch, hat ja auch Pflichten, ne? Also ist ja auch gesetzlich.
Ja, die wird immer vereidigt. Entweder Sie sind allgemein vereidigt, die Dolmetscher, oder sie müssen schwören, treu und gewissenhaft zu übersetzen.
Also 6 Männer auf der Anklagebank, eine Dolmetscherin dabei, 20 Anwälte dabei. Es ist ein großer Prozess, ein Mammutprozess und es wird verhandelt, weil die Thüringer Polizei ermittelt hat. Und wie sie das gemacht hat, das hören wir jetzt.
Die Thüringer Ermittler haben einen Tipp aus Kanada bekommen, dass da irgendwas unterwegs sein soll von kanadischen Ermittlern. Und zwar Flugfracht, die ist in Frankfurt angekommen. Die hatte hier eine Adresse, eine Thüringer Adresse, deswegen die Thüringer Ermittler. Der Zoll in Frankfurt hat die Jeans dann mal aufgemacht und hat da tatsächlich Marihuana drin gefunden. Und das war der Ermittlungsansatz, weil diese Adresse war halt hier in Thüringen und der das Päckchen kriegen sollte, der gilt auch als gesondert Verfolgter in diesem Verfahren. Er ist da also nicht mit angeklagt. Vielleicht ist er sogar schon verurteilt. Das waren 60 Kilo, was jetzt auch nicht ganz wenig ist. Und wie gesagt, die waren irgendwie in Jeans verpackt. Und dann haben die Thüringer Ermittler angefangen. Durch diesen Ermittlungsansatzpunkt sind sie dann auf diese angeklagte Bande, also es ist bandenmäßiges Handeln angeklagt. Ich möchte gleich wieder sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, sitzen alle 6 in Untersuchungshaft, aber trotzdem, sie sind noch nicht verurteilt. Und die sollen Mitglied dieser Bande sein, da ganz unterschiedlich tätig. Einer als Organisator, die anderen so als Abholer, als was entgegengenommen. Einer, der nicht mit auf der Anklagebank sitzt, der hat halt so ein Kompressorenunternehmen. Aber der ist natürlich, gegen den wird auch ermittelt. Der hat halt sozusagen eine Firma in Sachsen-Anhalt und dort sind die Kompressoren hingeliefert worden. Mit zum Teil 150, 490, zweimal 270 Kilogramm Marihuana. Und wenn man das dann alles hochrechnet, also die Mengen sind ganz genau gesagt worden. Ich gehe davon aus, dass die Ermittler möglicherweise da eine Kommunikation überwacht haben. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wie man auf diese Mengen kommt. Das waren sehr, sehr genaue Mengen. Mal 265 Kilogramm, mal 262 Kilogramm. Also wie man darauf kommt, das ist bei der Anklageverlesung nicht klar geworden. Aber die anderen Sachen halt. Und zum Teil ist das Marihuana aus San Diego gekommen. Und die Wege, wo es hinverteilt wurde, dann wiederum in kleineren Mengen. Aber immer noch in Zwischenhändlermengen, also nicht in Endverbrauchermengen. Das kann man nachvollziehen, das ist wieder nach Paris oder nach Frankreich verkauft worden. Und ein Großteil auch nach Bayern. Und ein bisschen was ist auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt geblieben. immer der Anklage zufolge.
Ja, und also nur an dem paar Minuten, die du jetzt ja schon erzählst, merkt man ja schon, was für eine Struktur und was für eine Organisation. Allein wenn 6 Männer in dem Fall auf der Anklagebank sitzen, und das ist ja ein ganz breites Netz, das ist ja wirklich nur ein Bruchteil. Also das ist ja wirklich dann sehr streng durchorganisiert.
Ja. Und ich gehe ja mal davon aus, dass die Köpfe dieser mutmaßlichen Bande da nicht dabei sind. Ja, da ist ein Organisator dabei, also wenn man 3,5 Tonnen organisiert, also ein mutmaßlicher Organisator, das ist schon ganz schön viel. Und die Mitangeklagten, die sind dann halt, also ich sage jetzt mal, in der Hierarchie der Anklage zufolge ein bisschen weiter unten. Also die haben zum Teil bei der Verteilung geholfen. Und es gab dann sogenannte Bunker, wo das zwischengebunkert wurde. Da weiß ich immer nicht, ob das, also Bunker, ich glaube, das ist so ein Fachbegriff der Ermittler. Bunker kann auch eine Wohnung sein, wo das halt zwischengelagert worden ist. Aber man hat offensichtlich diese mutmaßliche Bande wirklich eine ganze Weile beobachtet auf jeden Fall. Oder zumindest gibt es eine Kommunikation, die man da nachvollziehen kann.
Ich wollte gerade sagen, weil eine Adresse da am Frankfurter Flughafen dann bekannt wird in Thüringen, in einer Bäckerei, ich meine, da fährt man ja nicht hin und guckt dann sofort nach, sondern wahrscheinlich ist das auch mit Beobachtungsprozederen verbunden.
Ja. Ne? Ja.
Von USA, Kanada nach Thüringen, also das ist ja wirklich, wenn man jetzt hier als Thüringer so aufgewachsen ist, denkt man sich, oh Gott, wo bin ich jetzt hier, wenn du das mal so erzählst, aber das ist eben... Ja, woran liegt das eigentlich? Vielleicht das nochmal ganz kurz. Ist Thüringen in der Mitte von Deutschland? Also ist es auch geografisch, eine geografische Geschichte? Oder was sind eigentlich die Gründe, warum dann Thüringen so eine Rolle spielt in der ganzen Geschichte?
Das glaube ich persönlich eher nicht. Ich glaube eher, dass es eine Frage von Strukturen ist, weil in diesen Prozessen, gerade auch in diesem Großen, ich nenne ihn groß, da sitzen die Köpfe ja auch ganz woanders. Und manchmal denke ich auch, die nutzen doch vielleicht so die ländlichen Regionen. Da fällt es vielleicht nicht so auf, wenn man in einer Bäckerei, wenn da immer mal was an, also einer ehemaligen Bäckerei, wenn da immer mal was angeliefert wird und vielleicht denken die Leute dann, die Bäckerei macht wieder auf, und so ist es in diesem Prozess auch gewesen. Die hat halt nicht aufgemacht, sondern der Zoll kam und hat sozusagen alles, was an Lieferungen noch da war, das war halt kein Mehl, sondern das waren diese Tonnen mit Marihuana. Hat er denn wieder mitgenommen? Also bei dem anderen Prozess ist es nämlich eine Garage in Wutha-Farnroda gewesen. Das ist jetzt auch eher ein kleinerer Ort, wo das Kokain zwischengelagert worden ist und dann weiterverteilt worden ist. Aber da komme ich dann später dazu. Also wie gesagt, ich denke, diese Verteilung in so ländliche Regionen, vielleicht spielt die eine Rolle. Aber ich bin ja jetzt in die Organisation dieser Handelsketten nicht eingebunden. Das ist eine Vermutung von mir. Ich will allerdings dazu sagen, da geht es ja um irrsinnig viel Geld auch. Ja, da wird ja wirklich richtig viel Geld umgesetzt. Da geht es ja auch um Millionen. Und kann ich jetzt hier noch zitieren, da ist mal für 680.000 Euro Marihuana nach Leipzig geliefert worden, mal für 612.000 Euro an einen Mann in Erfurt. Da gibt es auch einen Namen dazu. Und dann gibt es aber wiederum auch kleinere Summen, kleinere Beträge, also für 4.400, für 3.400. Also das sind dann wirklich kleinere Zwischenhändler. Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon so eine, also zumindest der Anklage zufolge, so eine hohe Stufe von Händlern.
Also wir sind ja auf jeden Fall bei mehreren
Millionen. Wir sind ungefähr bei 10 Millionen, meine ich mich zu erinnern, 10 Millionen Euro. Ja, nicht auf einmal, sondern in kleineren Tranchen, aber... schon. Und wenn man sich dann auch den Unterschied anschaut, das wird ja immer teurer. Je kleiner die Mengen, desto höher wird der Preis für ein Kilogramm oder für ein Gramm.
Logisch.
Und das ist ja eben auch diese Gefahr, wie man da reinrutscht, auch als einfacher Konsument, weil dann kriegt man von seinem Lieferanten mal gesagt, hier, pass mal auf, du kriegst jetzt mehr von mir, aber dafür vertickst du das weiter und gibst mir dann das Geld dafür. Ja, also ich sage jetzt mal, statt bei Kokain zum Beispiel, statt 1 Gramm für 10 Euro, kriegst du halt 10 Gramm für 80 Euro. Und dann vertickst du das irgendwie weiter und dann rutscht man rein in diese Strukturen. Das habe ich zumindest schon oft gehört an den Amtsgerichten. Und dann wird man erpressbar. Dann wird man einfach erpressbar. Dann sagen die nämlich so, und jetzt machst du mal eine Kurierfahrt. Und wenn man dann sagt, nein, das ist fast kein Rauskommen da mehr.
3,5 Tonnen Marihuana eingeflogen aus Amerika und Kanada, teilweise in Jeanskisten transportiert. Und alles durch Thüringen. Und das zeigt, welche Rolle Thüringen mittlerweile spielt. Und es geht nicht nur um Marihuana, sondern es geht auch um Kokain. Und darum geht's bei uns gleich. Und da ist sogar Conny erstaunt, was da gerade hier abgeht.
Es wundert mich halt tatsächlich, dass hier in Thüringen mit so Riesenmengen gedealt wird. Und das ist ja 80 Kilo Kokain. Das ist jetzt auch ein extrem hoher Wert. Das sind, glaube ich, 1,5 Millionen Euro oder so, weil Kokain ist das Gramm im Endverkaufspreis, wie ich ihn mal nennen will, natürlich deutlich teurer als Marihuana. Und da geht es um Lieferungen, die aus einem Hafen in Rotterdam, also meistens sind die aus Rotterdam geholt worden und sind dann hier in Thüringen in der Garage gebunkert worden. Alles so im Raum Gotha-Eisenach spielt das.
Also auch wieder Mittelthüringen direkt an der Autobahn.
Ja. Das spielt tatsächlich rein in Thüringen, außer Rotterdam. Und zum Teil ist es, der mutmaßliche Kopf, da ist auch eine Bande angeklagt. Und der mutmaßliche Kopf, der soll in Frankfurt am Main sitzen. Und der hat es organisiert. Und hier in Thüringen waren dann eher so die mittlere Ebene und die Fahrer. Und einer der Fahrer ist erwischt worden und dessen Handy konnte beschlagnahmt werden. Und da haben die Ermittler wohl, so habe ich das zumindest verstanden, auch ganz wichtige Informationen draus ziehen können. Da geht's, glaube ich, um 4x20 Gramm Kokain und da kommen noch andere. Da kommt auch noch ein bisschen Marihuana und Crystal. Das heißt heute alles Methamphetamine. Kommen noch Methamphetamine dazu. Aber diese Menge an Kokain, die hat mich halt überrascht, weil das Zeug ja auch so wahnsinnig teuer ist, wenn man es sozusagen als Endverbraucher nimmt. Da ist wirklich ein Großteil in Thüringen geblieben, aber das ist auch weiterverkauft worden nach Belgien, wieder in die Niederlande zurück und nach Ingolstadt. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man da auch die Namen der Abnehmer weiß, aber da ist es auch in größeren Mengen sozusagen wieder weitergeliefert worden. Also diese Strukturen sind wirklich, da fragt man sich sozusagen, also nachhaltig ist das nicht, das Zeug erst hierher zu fahren und dann wieder zurückzufahren.
4x20 Kilo hast du wahrscheinlich gemeint, du hattest 4x20 Gramm gesagt.
Oh, Entschuldigung, 4x20 Kilo, ja.
Ja, und man kennt das ja aus diversen Reportagen etc., dass ja gerade auch so Rotterdam und dann Antwerpen, meine ich noch, in Belgien, das sind ja so die großen... Ja. Die großen Plätze, wo es um Drogen geht, aber wenn man jetzt mal mit dem Finger auf der Karte so herumfährt, dann ist das ja eigentlich fast ein Kreis, ne? Rotterdam, Erfurt, Rotterdam, Gotha und dann wieder zurück. Wie viele Angeklagte haben wir denn jetzt hier im Kokainprozess und wie ist man da, 4 Angeklagte und wie ist man denen auf die Schliche gekommen?
Da ist wohl wirklich eine Übergabe sozusagen gescheitert. Und da hat man während einer Übergabe zugegriffen und das Handy des Kuriers sozusagen beschlagnahmen können. Und ich weiß aus einem anderen Prozess, dass es oft so läuft, die Übernehmer, also wird einer mit einem extra präparierten Auto, damit man das halt an der Grenze auch nicht findet, mit einem extra präparierten Auto dorthin geschickt nach Rotterdam in eine bestimmte Straße. Und der schickt dann ein Foto von seinem Auto, wo er steht. Und dann kriegt er ein Foto von dem Auto des anderen, also vom Lieferanten. Und so finden die sich zusammen. Und ich vermute, dass diese Fotos alle noch gespeichert waren und dass man deshalb auch auf die früheren Übergaben gekommen ist. Und erstaunlicherweise, wir haben ja hier schon über ganz viele Prozesse berichtet, wo über diese Krypto-Handys kommuniziert wurde. Also diese Kommunikation lief über WhatsApp.
Über WhatsApp?
Ja.
Okay. Würde ich nicht machen, sag ich mal, aber...
Ich hoffe, du handelst nicht mit so großen Mengen, Olli.
Wie ist denn da jetzt in dem Prozess der Plan? Wahrscheinlich, vielleicht handelt mal kurz die Formalien ab, also wahrscheinlich hat auch keiner was gesagt von den Angeklagten.
So ist es aber, einer will sich äußern, die haben jetzt beide erst angefangen, diese Prozesse. Ja. Und bis der nächste Verhandlungstag ist, dauert es auch ein bisschen. Da haben wir wieder das Problem, über das ich eigentlich bei jedem Podcast sprechen könnte, die Gerichte sind überlastet und die müssen nach 6 Monaten anfangen zu verhandeln. Und dann wird halt Anklage verlesen, dann hat der Prozess angefangen. Und dann haben die erst in 3 Wochen sozusagen wieder einen Termin frei. Muss aber so sein, damit die Angeklagten nicht auf freien Fuß kommen, weil nach 6 Monaten Untersuchungshaft sollte der Prozess beginnen, so ist die Rechtsprechung.
Wie viele Anwälte sind hier dabei?
Die haben jeder 2, meine ich.
Und warum so viele eigentlich, Conny?
Das ist schon mal ganz klar. Bei komplizierten Prozessen hat jeder 2 Anwälte, 2 Pflichtverteidiger auch. Und hier in diesem Marihuana-Prozess hat einer offensichtlich noch 2 Wahlverteidiger dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 4 Pflichtverteidiger sind. Aber das ist dann halt so. Und die 2 Pflichtverteidiger, das ist bei so langen, also bei Prozessen, die ganz lange dauern. Marihuana ist bis Januar nächsten Jahres terminiert. Falls einer mal nicht kann, ja, und bei so vielen, bei 6 Angeklagten, da kann immer mal irgendein Anwalt nicht, dann muss halt der andere können.
Mhm. Vielleicht auch nochmal aus deiner Erfahrung heraus, ich meine 30 Anwälte in beiden Prozessen zusammengenommen. Sind das denn, du hast ja auch gesagt, Pflichtverteidiger, aber wahrscheinlich auch Anwälte aus dem Bereich, wo dann auch die Angeklagten herkommen, die sich gesucht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich ja schon mal gesagt. Man kann sich auch den Anwalt, oder das ist eigentlich fast die Regel, dass man sich einen Anwalt sucht und der wird dann zum Pflichtverteidiger bestellt. Mhm. Das heißt also, der kann im Laufe des Prozesses nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, sondern der muss bis zum Ende bleiben, weil er eben als Pflichtverteidiger bestellt ist.
Mhm. Und jetzt die zweite Frage, die wahrscheinlich auch relativ schnell zu beantworten ist. Ich nehme wieder beide Prozesse zusammen. 10 Angeklagte. Kennen die 10 sich denn vielleicht theoretisch sogar? Oder ist das dann auch so, dass das unterschiedliche Strukturen sind? Oder kann man das eigentlich gar nicht sagen?
Das klingt nach so dermaßen unterschiedlichen Strukturen, dass ich nicht ausschließen, also dass ich denke, nein, aber ich, keine Ahnung. Ja, vielleicht wissen das auch die Ermittler nicht.
Ja, okay, ich verstehe. Ja, ich wollte jetzt darauf hinaus, ich weiß aber nicht, ob wir das sagen wollen, dass die aus einem Land kommen. So,
sag mal. Ach so, nee, Moment, die allermeisten sind Deutsche. Die allermeisten sind Deutsche. Also es geht in beiden Prozessen geht es um internationale Banden, wo also viele Landsleute von mir auch dabei sind. Das vernetzt sich halt irgendwann und dann ist, glaube ich, auch die Nationalität egal.
Aber was sind das denn, die Angeklagten? Also ich frage jetzt mal, welches Alter?
22, 23 bis Ende 40. Alles dabei.
Und alles Männer aber?
Es sind alles Männer in diesem. Mhm. In beiden Fällen sind es alles Männer, ja.
Also 2 große Drogenprozesse, weitere große Drogenprozesse. Ich glaube, es laufen noch genug andere Drogenprozesse in Thüringen, die uns beschäftigen. Und wir müssen festhalten, dass ja Thüringen nicht das Land der Glückseligen ist, sondern dass hier einiges passiert, was wir nicht mitkriegen, und aber es trotzdem passiert. Ne?
Ja, das will ich vielleicht auch nochmal sagen. Ja. Drogenkriminalität ist reine Ermittlungstätigkeit. Da gibt's ja kein klassisches Opfer. Da geht ja niemand, der schlechte Ware oder keine Ware bekommen hat, zur Polizei und zeigt an. Sondern das ist der reine Fleiß der Ermittler, diese Hotspots trocken zu legen.
Und die müssen dann wahrscheinlich auch gut vernetzt sein, wenn wir auch hören, Frankfurt, Gera.
Davon gehe ich aus, und beim Zoll ist es so, die haben so eine gemeinsame Rauschgift-Ermittlungsgruppe.
Cool, wir werden das weiter beobachten, und ich vermute, das wird auch nicht die letzten Drogenprozesse sein, die uns hier beschäftigen. Ne?
Nein, mit Sicherheit nicht.
Conny, aber vielen Dank, dass du wieder für uns dabei warst, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Jeden zweiten Montag im Monat von uns gibt es eine neue Folge zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schreiben könnt ihr uns an angeklagt@mdr.de. Ja, und natürlich könnt ihr auch gerne durch andere Podcasts durchstöbern. In der ARD Audiothek findet ihr da die Rubrik True Crime. Gibt es immer spannende Fälle, und ich sage viel Spaß beim Hören.